Unser Credo ist eigentlich immer gewesen, dass Eis ein Genussmittel ist und dass man Eis sozusagen auch bewusst genießen soll. Man muss nicht jeden Tag 5 Kugeln essen und in gewissen Maßen ist ein Eis eben ein Genussmittel, was Freude macht und was einem den Tag versüßen soll. Trotzdem sind wir inzwischen so weit, dass die Nachfrage immer wieder kommt. Leute, die was doch sehr gesundheitsbewusst ernähren, also wir kriegen da die Anfrage von viel Protein im Eis, kein Zucker, bis hin zu Hundeeis, bitte kein Zucker, bis hin zu natürlich Diabetika.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Benedikt Weber. Steve Jobs sagte einmal, wenn man Menschen glücklich machen möchte, sollte man kein Leader werden, sondern Eis verkaufen. Genau das tut das Unternehmen Tomaselli. Täglich verkauft das Unternehmen Eis und macht somit eine große Anzahl an Menschen glücklich. Tomaselli entstand 2002 aus der einfachen Familienidee, Eis zu verkaufen. Obwohl auf den ersten Blick das Eisgeschäft lukrativ und einfach erscheint, ist es natürlich auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Logistik, Wetter, Nebensaison, Personalprodukt, Innovation, zuckerfreies Eis und vieles mehr zählen dazu. Benedikt Weber ist die zweite Generation, studierte in Belgien, wagte sich in die Welt der Startups und wurde schließlich Teil des Familienunternehmens. Im Podcast-Interview hatte ich das große Vergnügen, mit Benedikt über die verschiedensten Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel sein Studium, was Eis eigentlich ist, auch was die Philosophie von Tomaselli ist, welche Herausforderungen es gibt, warum es sehr schwer ist, in den Einzelhandel zu kommen, welche Sorten scheiterten und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Benedikt Weber.
Warum hast du in Belgien studiert?
Ja, sehr spannende Frage. Im Endeffekt hat mir einfach der Studiengang sehr angesehen. Ich habe mich gar nicht wahnsinnig über die Stadt oder so informiert. Also Antwerpen ist jetzt auch keine Stadt, die man im Hinterkopf immer hat. War aber im Nachhinein sogar eine der besten Entscheidungen in der Vergangenheit, was ich getroffen habe.
Was war das für ein Studium?
Innovation und Entrepreneurship, also sehr viel Startup, aber auch wie bringt man Innovation in Unternehmen, in die Unternehmenskultur. Und ja, war super, echt richtig cool, richtig lässige Dozenten. Habe super Freunde kennengelernt in der Zeit, wo wir immer noch in Kontakt sind. Und glaube, ich kann da recht viel mitnehmen jetzt ins Unternehmen von dem. Also das war wirklich in einem Jahr kompakt, der Master eben. Und in einem Jahr sehr intensiv, aber hat man da wirklich sehr viel mitnehmen können und hat sich das ganze Jahr eigentlich voll darauf fokussieren können, ja.
Was war das größte Learning, was du mitnehmen hast können?
Ich glaube, dass man doch, obwohl es für alles Regeln und für alles Formate gibt, dass man doch immer neues Bauchgefühl braucht und dass er auf sein Bauchgefühl hören soll und dass es einfach wichtig ist, glaube ich, dass man selber mit Passion für was steht, was man tut, weil wir haben das sehr viel gelernt, wir haben da verschiedene Startup-Formate ausprobiert natürlich und man merkt es einfach, wenn man für was brennt, dann steht man da voll dahinter, dann ist es egal, ob man bis 10, bis 11, bis Mitternacht arbeitet dran und dann taugt es der ganzen Gruppe. Und wenn es was ist, wo man sagt, eigentlich ist zwar alles richtig, rein, sage ich mal, rechnerisch, rein von objektiv betrachtet, sollte alles funktionieren, aber man brennt einfach nicht dafür, dann kann man das selber, glaube ich, ja gar nicht so vermitteln, dass es Spaß macht oder dass es glaubwürdig für ein Gegenüber erscheint dann.
Du bist ja auch Startup-Founder, oder?
Gewesen, ja, genau. Also das war so, ja, gleichzeitig mit meinem Studienstart. Damals habe ich in Innsbruck, sage ich mal, lokal klar ein Startup gegründet. Das war 3 Jahre betrieben, bis ich dann nach Belgien gegangen bin und war mega spannende Zeit und da in Innsbruck das ganze Startup-Ökosystem da kennenzulernen und gerade jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung, sage ich, und da dem Vergleich von Familienunternehmen und Startup, schaue ich gerne auf die Zeit zurück und waren sicher viele interessante Learnings auch dabei, was man unterbewusst wahrscheinlich ein bisschen mitnimmt in die Zukunft dann. Ja.
Was war das für ein Startup?
Das hat Sportsmania geheißen. Haben wir damals eigentlich kurz vor dem Studium gedacht, also es war nach dem Zivildienst vor dem Studium, dass ich jetzt nicht leicht studieren will, sondern ich würde einfach gern was anpacken. Komm ja auch aus einer Unternehmerfamilie, sage ich, also ganz egal, ob Eltern oder Onkels, bei uns hat eigentlich jeder immer in einem Betrieb gearbeitet oder einen Betrieb geführt, sage ich. Und meine Problemstellung war damals in der Schule, es war immer lustig, man hat immer viele Kollegen um sich, dann hat es einfach geheißen, so nach der Schule gehen wir Fußball spielen und hat geklappt und lustig war's. Und dann irgendwann merkt man so, der eine studiert vielleicht in Wien, der andere macht eine Lehre, der andere arbeitet und der andere hat Abendschicht. Und dann ist es gar nicht mehr so leicht, was auszumachen. Und daher die Grundidee für Sportsmania, dass man eben in Innsbruck oder in Tirol, sage ich, lokale Applikation hat, wo man sagen kann, ich gehe halt Fußball spielen um 17 Uhr im Beselepark, wir sind zu dritt, suchen nur 5 andere Spieler und jeder, der was dann sozusagen an Sport interessiert ist in Innsbruck, kann sich dann da dazu wählen und einfach mitmachen. Und das Ganze ist dann irgendwann auch in die Richtung gegangen, dass man für Sportkurse, für Yogakurse in der Stadt, war man wie so eine Restplatzbörse. Die haben dann auch gesagt, so, wir haben 8 Plätze in unserem Yogakurs. Von meinen Stammkunden kämen halt 6. Das heißt, ich habe einfach nur 2 Plätze, falls mal wer eine schnuppern will oder auch mal nur einen Abendtag Yoga machen will. Und so hat sich das dann irgendwann dahin entwickelt, dass sich die Leute dann da ihr eigenes Sportprogramm zusammenstellen haben können und so einzelne Plätze von verschiedenen Teilnehmern und verschiedenen Kursanbietern in Innsbruck buchen haben können.
Was ist aus dem Startup passiert?
Ganz am Ende habe ich es verkauft, sage ich, aber es klingt immer eine super Geschichte, das Verkaufen. Das war eine ganz niedrige, vierstellige Summe. Da ist es dann eher um die Website und um die kleinen Assets wie Logos und Fotos gegangen. Hat irgendwer in New York gekauft. Also das hat damals, glaube ich, geheißen Micro Acquire. Das war eine Plattform, wo man so kleinste Business verkaufen kann. Da hat er gesagt, er will das in New York, die Idee ungefähr gleich aufziehen, nur mit Fokus nur auf Yoga natürlich, hat er gesagt. Und was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, die anderen Code genommen sozusagen und das unter anderen Domain laufen lassen, habe das dann immer weiterverfolgt. Für mich war eher, oder sage ich das, was ich da rausgezogen habe, waren dann nicht die 1.000 oder 2.000 Euro am Ende, sondern das war dann wirklich, glaube ich, die 3 Jahre dahin, wo man sagt, man hat im MCI beim Creativity Award mitgemacht und gewonnen. Man hat beim Inkubator richtig coole Trainings, Vorträge, Pitches gehabt vor Publikum, wo man einfach mal ja mit damals 18, 19 Jahren vor 500 Leuten mal eine Idee präsentieren muss, bis hin dann zum Startup Tirol Förderprogramm. Es war einfach immer ja spannende Kontakte, spannende Inputs und einfach mal kennenlernen, wie das Ganze so funktioniert oder funktionieren könnte dann auch in der Startup-Welt in Tirol dann.
Welches Startup würdest du heute gründen?
Gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, das haben wir in Belgien ein bisschen an der Idee gearbeitet und immer wieder im Hinterkopf gehabt, ist was, wo man Leuten, die was eine WG sucht, die ganze WG-Konstellation und dann die Verknüpfung mit der Wohnung ein bisschen ermöglicht. Also ich kenne das von meinen ganzen Kollegen, die damals nach Innsbruck gekommen sind zum Studieren und kenne das dann auch selber, wo ich nach Belgien gegangen bin. Man zieht da relativ blind hin. Meistens geht es nicht aus, dass man allein in der Wohnung zieht. Man will also irgendwo flatsharen mit anderen. Und man zieht dann aber eigentlich nur in der Zimmer ein und hat eigentlich keine Ahnung, mit wem man da zusammen wohnt, weil man nimmt einfach das, was man kriegen kann. Und wir haben da ein bisschen dran gearbeitet, dass man sich vielleicht schon davor irgendwie matcht oder kennenlernen kann oder genau was. Die wollen eine Ruhe haben und die wollen vielleicht eine Party-WG machen, dass man da einfach sei perfektes Match findet und dann zusammen in der WG einzieht, weil es ja oft leichter ist, wenn man sagt, wir sind da schon 3 Leute und suchen eine Wohnung für 3 Leute. Also wenn man sagt, ich bin allein, kann aber eigentlich alle 400 Euro für ein Zimmer zahlen, weil dann schränkt sich die Suche ja auf ein Zimmer ein. Das heißt, ich glaube, mit dem Ganzen im Hinterkopf, wie der Immobilienmarkt ist, wie die ganzen Preise sich reinwickeln, wäre das immer noch eine Sache, wo man sagen, wenn man Zeit und die Ressourcen dafür hat und auch, glaube ich, ist Wissen in dem Feld, also das ganze Digitale, so wie sich das entwickelt, ist ja auch nimmer ohne, dass man da einfach schneller mal was macht und erfolgreich ist. Ich glaube, dann wäre das ein Bereich, den ich ganz interessant fände.
Warum brennst du für das Thema?
Brennen, ich finde das einfach spannend. Ich habe das auch früher immer, also ich habe auch Praktika in Startups gemacht, ich habe auch immer wieder da Höhle der Löwen oder 2 Minuten, 2 Millionen geschaut. Ich finde das einfach interessant, also ist einfach so von innen heraus, ohne dass ich da jetzt viel nachdenke oder mir da sage, irgendwie, es muss immer alles ein Startup oder so sein. Ich finde das einfach Ideen, die man umsetzen kann, Lösungen, die man in ein Unternehmen einbringen kann. Und natürlich ist es dann ein bisschen spannender oder ein bisschen die nettere Geschichte, nur wenn da irgendein Junger was anfängt und das dann groß macht. Aber muss auch nicht immer das sein. Also für mich können auch etablierte Unternehmen oder auch Familienunternehmen Innovation betreiben oder auch neue Produkte auf den Markt bringen. Da sagt dann zwar keiner, das ist ein Startup, aber der Prozess und wie das Ganze dann gemacht wird, ist eigentlich ganz ähnlich in meinen Augen.
Zum Familienunternehmen, wie war eigentlich der Umstieg so von dieser Startup-Welt oder auch von dieser Entrepreneurship-Mentalität in Belgien in das Familienunternehmen Thomaselli?
Ja, spannend und im Nachhinein eigentlich auch leichter als gedacht. Also ich habe ja in Belgien dann auch noch 2 Jahre gearbeitet in einer Innovationsberatung, aber auch wieder viel in dem Feld mit Innovation und Startup, haben aber da auch für große Medizinkonzerne und so Beratungen gemacht. Und dann ist ja eigentlich der Schritt, warum wir wieder nach Innsbruck gegangen sind, war ja eigentlich ein privater, dass wir, also meine Freundin, die Johanna und ich, haben Nachwuchs gekriegt damals oder Nachwuchs hat sich angekündigt. Und da haben wir dann gesagt, da sind wir dann einfach lieber daheim. Und sonst wären wir sicher noch ein paar Jahre in Belgien gewesen, weil es uns eigentlich gut gefallen hat. Und damit war dann das Heimkommen einmal die Überlegung, okay, macht man da eben in dem Feld irgendwo Innovation oder Startup weiter oder probiert man es eben im Familienunternehmen. Das was natürlich, wenn es eben ein Familienunternehmen gibt oder wenn die Eltern ein Unternehmen führen, hat man das, glaube ich, immer im Hinterkopf. Also egal, in welcher Firma man arbeitet dann oder egal, wo man ein Praktikum macht oder egal, in welcher Stadt man lebt, man hat immer im Hinterkopf, es gibt ja das Familienunternehmen. Man ist ja in dem auch aufgewachsen, man kennt da alle Facetten, man arbeitet da immer irgendwie ein bisschen mit, sei das einmal Social Media, Website oder sei das, dass man mit Leuten über Eissorten in unserem Fall redet. Man hat das immer im Hinterkopf und dann habe ich eigentlich gesagt, ich habe jetzt da viel Erfahrungen gesammelt, mir macht es auch Spaß, aber doch mit dem Homecoming von, sage ich jetzt mal, einer sehr jungen, innovativen Stadt in Antwerpen, haben nach Innsbruck jetzt mit Nachwuchs und wo eh schon sehr viel Veränderung ist, sage ich, habe ich gesagt, ich mag das probieren, ich schaue mir das an und im Endeffekt habe ich auch keine Geschwister, das heißt, es wäre schade gewesen, sage ich, wenn das keiner probiert oder wenn ich das nicht probiert hätte und zumindest dem Ganzen eine faire Chance geben hätte. Und eigentlich sage ich dann von Minute eins, eigentlich war ich dann eh gefangen und auch gefesselt von dem Thema. Also es macht mega viel Spaß und die Aufgaben türmen sich eigentlich nur so. Das heißt, man kommt da gar nicht wirklich raus aus dem Hamsterrad, dass man einmal überlegt oder so, sondern es fühlt sich ja nicht an wie Arbeit, sondern es fühlt sich einfach an wie eine Aufgabe, die einem Spaß macht. Und von dem her überlege ich ja gar nicht, ist das jetzt die richtige Arbeit oder macht mir da jetzt der Tagesablauf so jeden Tag Spaß, sondern man macht das, was nötig ist und man macht das, damit der Betrieb gut läuft und macht das auch nach bestem Willen und Gewissen. Und zurzeit macht das mega viel Spaß und da hilft dann von meiner Freundin, meiner Eltern sowieso jeder mit zusammen und wir sind da jetzt auch schon ein größeres Team und ja, es macht einfach mega viel Spaß und von dem her war das gar nicht so bewusste Umstellung, die ich da wahrgenommen habe, von irgendwie Stadt oder von Innovation, Startup zu Familienunternehmen, sondern die Aufgaben haben sich ein bisschen geändert, aber ich glaube, der Unternehmergeist oder auch der Innovationsgeist, einfach was Neues kreieren zu wollen und immer laufend Prozesse und Produkte verbessern zu wollen, das haben wir auch mit in die Firma genommen und das leben wir, glaube ich, auch so in der Firma vor jetzt.
Wie ist Tomaselli entstanden?
Ach, gute Frage. Also die Marke oder die Firma Tomaselli gibt es seit 2002. Die hat mein Papa damals gegründet. Wir haben da aufgespürt mit einer ganz kleinen Produktion auf 11, 12 Quadratmeter in der Hofgasse, wo wir immer noch eine Filiale haben. Papa war immer schon ein Unternehmer von früher, ganz, ganz früher Disco bis dann hin zum Fischerhäusl in Innsbruck. Den Glühwein stand am Fischerhäusl und wenn ich mich nicht ganz täusche, war in der Hofgasse ein Brezelladen von Papa davor, wo er belegte Brezen verkauft hat. Und dann sind der Papa und der Onkel eben zum Reden gekommen, was kann man da reintun. Mein Onkel, der Charlie, hat damals ein Hotel in Kärnten geführt und hat dafür die Gäste immer wieder halt einmal Eis zum Dessert gemacht und für die Kinder. Hat also so ein bisschen das Handwerk vom Eismachen beherrscht, hat das vorgeschlagen im Papa und dann haben sie einen relativ schnell, und das ist eigentlich, glaube ich, beim Papa immer so und ich glaube, das ist auch bei mir so, dass man dann ohne da jetzt viel überlegen oder ohne, dass man da jetzt dann zwei Monate lang pro und contra wägt, hat man einfach gesagt, so, das klingt eigentlich am ersten Blick gut, bauen wir auf. Haben dann einen Produktionschef, den wir immer noch haben, in Beta angestellt. Der hat früher, ist ein gelernter Tischler, hat früher an einer Bar gearbeitet und hat dann bei uns eigentlich, ohne dass der ein Eis davor gemacht hat, angefangen als Eismacher und so ist das die ersten Jahre dann langsam gewachsen. Hat man sich natürlich sehr viel eingefuchst, hat sehr viel auch externe Hilfe gekriegt von Eismachern aus Italien, wo man gesagt hat, man probiert immer wieder mal ein Rezept zu verbessern und hat dann immer seine eigene Note noch eingebracht und ja, so ist die ganze Geschichte dann von 2002 weg losgegangen bis dahin, wo wir jetzt heute sind. Ja.
Das habe ich mich auch gefragt, woher kommen die ganzen Rezepte? Also, weil das ist ja eigentlich ein Betriebsgeheimnis, höchstwahrscheinlich, oder?
Ja, logisch. Also ich sage natürlich, es gibt Eissorten, kann man glaube ich ohne Ende gestalten. Uns fragen immer wieder die Leute, wie viele Sorten wir haben. Also ich sage, es gibt unendliche Kombinationen. Man kann da ja alles zusammenmischen, wie man will. Also allein schon, wenn man ein Joghurt-Eis macht, kann man daraus ja schon 25, 30, 40 Sorten machen, was man alles zu einem Joghurt dazu tut. Wichtig ist, dass man irgendwann ein gutes Grundrezept hat, dass die Basis stimmt und natürlich, der Betrieb ist jetzt 22 Jahre alt, hat sich der über die Jahre entwickelt, man passt sich immer wieder an, auch die Gegebenheiten, die Technik ändert sich natürlich über die Jahre sehr. Das erste Grundrezept war damals einfach das, was da mein Onkel, der Charlie, auch in Kärnten im Hotel verwendet hat. Und dann sieht man natürlich immer mehr, okay, da wird jetzt vielleicht mehr Eis verkauft oder man muss da jetzt mehr Eis machen, dann passt man das ein bisschen an. Und natürlich, wie ich gesagt habe, dann die Technik von den Vitrinen bis zu den Kühlschränke, Gefrierschränke, das ändert sich alles. Und immer wieder erkennt man dann, okay, wenn wir es jetzt so mit der neuesten Technik machen, dann ist unser Eis ein bisschen zu hart, so vielleicht ein bisschen zu weich. Und so passt man dann immer wieder ein bisschen das an. Und das stoppt eigentlich gar nicht. Also wir tun jedes Jahr immer noch, bevor die Saison losgeht, vergleichen wir immer wieder 5, 6 Sorten, wo wir sagen, da sind wir vielleicht ein bisschen am Schauen, ob wir uns noch verbessern können. Probieren wir von 3, 4, 5 verschiedenen Herstellern zum Beispiel die Haselnüsse und machen dann 5 Haselnusseise im Februar. Probieren die alle im Blindtest durch in einer Gruppe von 10, 15 Leuten und so entscheidet sich dann eigentlich, wer der Haselnusslieferant für die Saison bei uns in dem Falle ist. Und es gibt da zwei Eismessen, eine jetzt Jahr, eine jetzt zweite Jahr, was glaube ich auch für viele Leute, was jetzt nicht in der Branche sein, unvorstellbar ist, wo 200.000, 300.000 Leute zusammenkommen in Rimini in Italien, wo es nur um Eisbäckerei und Kaffee geht. Wir sind dann natürlich beim Eis immer dort und da gibt es auch jede Innovation, was man sich nur vorstellen kann. Also da, ja, wenn man nicht dort war, kann man sich das eben glaube ich gar nicht vorstellen. Da gibt es von Sorten bis Geräten bis Maschinen bis ja von absurd bis lustig bis manchmal auch Sachen, wo man sagen, wie super, warum sind wir da nicht früher schon drauf gekommen? Und da kriegt man einmal wieder dann einen Anstoß, sage ich, für neue Sachen und Rezepte.
Was war das Skurrilste, was du auf der Messe gesehen hast? Und was war das Beste, was du gesehen hast?
Das Skurrilste, ich meine, es mag jetzt nicht mega skurril sein, aber da frage ich mich, warum da der Fokus immer drauf liegt, ist, dass die meisten Eisfirmen immer sehr bunte, kinderlastige Eise als ihr Main Product vorstellen. Also da sind wir, unser Haselnusslieferant, also sehr hochpreisiges Qualitätsprodukt Haselnüsse. Und alles, mit dem der Werbung macht auf der Messe, ist Pokémon Eis, wo halt ein gelbes Pikachu-Eis zum Beispiel ist. Und da haben wir uns schon gefragt, das fühlt sich dann auch nicht gut an, wenn man sagt, man hat da eigentlich einen Lieferanten, wo man sagt, man hat da super, super Sachen von dem und dann machen die nur für sowas Werbung. Da haben wir uns dann schon oft gedacht, also passt irgendwie die ganze, wir wollen da einfach hoch mit hoher Qualität ein Eis machen und die gehen da in eine ganz andere Schiene, dann merkt man schon manchmal, dass da vielleicht nicht so das perfekte Match mit denen dann ist, wie man sich das gedacht hat. Und was natürlich skurril für uns jetzt ist, ist, wenn da so Riesenanlagen für Industrieeis gemacht werden, wo man, glaube ich, tausende Liter in der Stunde abfüllen kann für Eis. Also da reden wir dann von so Anlagen wie Ben & Jerry's oder Magnum und so. Die haben also, wenn man das einmal sieht, dann ist das schon eine ganz andere Welt. Das ist ganz ein anderes Eis machen. Also das hat dann auch nichts mehr mit dem Eis, wie wir es machen, zu tun. Das ist dann schon manchmal interessant bis skurril, das zu sehen, was es da noch für andere Bereiche überhaupt geben würde. Heuer ist das Beste, was wir gesehen haben, war, glaube ich, witzigerweise ein Tütenständer, also auf dem man das Eis den Kunden serviert, der was hinten eine Waage integriert hat. Wir verwenden den jetzt nicht, um irgendwie das Eis zu wiegen, das was der Kunde kriegt, aber man mag sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, am Anfang eine Kugel richtig zu schöpfen und dass die ungefähr überall gleich ist. Also dass in jeder von unseren Filialen die Kunden eine gleich große Kugel kriegen. Und deswegen immer, wenn wir jetzt Einschulungen haben, wenn wir neues Personal einschulen, dann dürfen die ersten 2, 3 Tage mit der Waage eben üben, dass sie einfach eine Selbstkontrolle haben, dass ihre Kugeln auch groß genug sein, weil natürlich, sobald einmal eine Kugel zu klein ist, dann hören wir das natürlich auch gleich von den Kunden, warum die Kugeln kleiner sein. Und da wollen wir einfach da gerade Linie einbringen. Und das war was, wo wir gesagt haben, warum haben wir sowas nicht schon viel früher dran gedacht oder selber umgesetzt, dass man einfach denen in die ersten 3, 4 Tage, wo man nervös ist, wo alles neu ist, dass man denen da ein bisschen Hilfe gibt, dass sie einfach sehen, alles im grünen Bereich, so wie es macht, stimmt. Oder da muss ich ein bisschen mehr drauflegen, dann stimmt es auch wieder. Das war eigentlich eine ziemliche oder gute Innovation, was wir gesehen haben und seitdem eigentlich bei jeder Einschulung verwenden.
Warum habt ihr expandiert? Weil ihr seid ja von der Hofgasse mittlerweile schon an mehreren Standorten.
Ja, das ist eine gute Frage. Die müsst ihr dann auch mal, sage ich, im Papa stellen im Umkehrschluss. Ich glaube, irgendwo ist es natürlich der Unternehmergeist, dass man Chancen sieht, dass man sagt, man glaubt, da ist noch eine Möglichkeit. Ich glaube, da ist es jetzt gar nie groß um das Finanzielle gegangen, dass man gesagt hat, man schaut, wo ist jetzt noch mega Geld zum Verdienen, sondern ich glaube, man hat einfach damals gesehen in der Hofgasse, die Nachfrage war sehr groß, die Kunden sind angestanden, immer wieder natürlich sind dann auch leider von uns zugekommen, wie war es, wenn es da mal ein Eis gibt oder zum Beispiel in Hall war es jetzt dann oft oder in Bezirken um Innsbruck rum sind oft die Fragen, wie fein war es, wenn von eurer Filiale bei uns geben darf. Und ich glaube, so ist es dann oft entstanden. Ich glaube, die Maria-Theresien-Straße war immer schon lange ein Traum von Papa, dass er da ein Geschäft hat, ein cooles Geschäft hat. Und da waren wir immer wieder so als Pop-up für ein paar Monate in verschiedenen Läden. Dann waren da immer wieder Baustellen, Umbauten, bis wir dann 2014 eben den Laden gefunden haben, den wir jetzt haben in der Maria-Theresien-Straße, wo wir immer sagen, unser Flagship-Store eigentlich, also der, wo am meisten auch los ist, sagen wir immer, wo einfach am meisten Leute sind, wo von in der Früh bis am Abend natürlich auch die Straße einfach belebt ist. Und ich glaube, aus dem Ganzen raus, da hat man dann einfach gesehen, da sind wir dann ein bisschen überrennt da worden. Also da ist dann die Produktion einfach aus alle Nähte geplatzt. Und aus dem raus hat man sich dann nach einem Standort für Produktion umgeschaut. Und das ist dann, Gott sei Dank, hat das am Backhase geklappt. Und da war eigentlich der Gedanke nur, es war so viel Platz, also wir haben nur den ganzen Platz so zum Mieten gekriegt, wie er jetzt ist. Und so viel haben wir aber gar nicht für Produktion und Lager gebraucht. Und deswegen haben wir gesagt, dann tun wir da halt auch ein Geschäft hin, weil es bietet sich ja sowieso an, die Produktion ist da. Und es ist ja ein cooles Erlebnis, so wie wir es jetzt haben mit der Schaumanufaktur, dass man ein Eis essen kann und dann durch die Scheibe schauen kann, wie das Eis gemacht wird. Der Standort hat uns dann aber alle sehr überrascht, weil am Anfang hat man auch gemeint, ja, im Sommer, die, was halt schwimmen gehen, die Leute vom Backersee, die kommen da vorbei. Dabei sind, glaube ich, 95% von unseren Kunden sind wirklich Leute, was in Ruhm, im Ohrdorf, drüben gegenüber von der Brücke wohnen, die was umspazieren, die was mit der Familie vorbeikommen, Leute, was mit dem Radl am Radlweg vorbeifahren. Und von dem her ist die Filiale eigentlich viel besser eingeschlagen, als wir uns das je erwartet hätten. Das war jetzt gar nicht irgendwie, dass man gesagt hat, man will in der Gegend eine Filiale machen, sondern da sind wir einfach durch Glück und Zufall, sage ich, dazugekommen. Und ja, um die Story, glaube ich, dann noch, oder die Geschichte dann noch fertig zu erzählen, in Hall haben wir dann jetzt die zweite Saison schon offen. Ich glaube, jeder, der was ein bisschen manchmal gerne Eis isst, der weiß, dass da ja davor der Kassenbacher war, die was das Geschäft aber dann lassen haben. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, jetzt ist da ein Standort wie wahrscheinlich kein anderer in Tirol, der was mit Eis verknüpft wird, wo jeder weiß, das Lokal hat eben, das verbindet jeder mit Eis, da ist ein Brunnen davor, da sind Banken, wo man sich hinhocken kann. Und dann haben wir gesagt, bevor da jetzt vielleicht irgendwann gar kein Eis mehr gibt oder bevor das Lokal leer steht, haben wir das gerne übernommen, das Lokal, und haben da jetzt da das renoviert und hat der Marcelli Look and Feel eingebracht und jetzt da die zweite Saison in Hall sozusagen eine Filiale eröffnet und da das erste Mal außerhalb von Innsbruck. Ja.
Wäre es grundsätzlich möglich, dass ihr auch in den Einzelhandel geht? Also dass ihr das Eis abpackt und das wird dann über verschiedene Lebensmittelhändler verkauft?
Haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, entscheiden wir uns jetzt aber mal für einen Moment oder auch für die nahe Zukunft, sage ich, bewusst dagegen, einfach weil es ein anderes Eis dann ist im Supermarkt, man weiß dann auch nie, wie lange liegt es da drinnen und natürlich, man ist dann mit Ben & Jerry's, mit Eskimo, nicht, dass man da jetzt sagen daten, wir haben jetzt Angst oder verstecken uns vor dem Eis von denen, aber im Supermarkt wissen wir einfach, dass da ganz andere Stoffe noch im Eis drinnen sind, man kann sich das auch als Kunde einmal anschauen, wenn man einfach vergleicht, die Gramm und die Milliliter, was da angeben werden. Die meisten, sage ich, Eskimo zum Beispiel, haben drinnen, sage ich, 100 Milliliter und aber 50 Gramm zum Beispiel. Das heißt, dass da 50% Luft drinnen ist und man vergleicht sich da dann irgendwo mit Unternehmen, wo die ganzen Tipps und Tricks von denen oder die ganzen Schummeleien, sage ich, da schaut der Kunde gar nicht mehr drauf, weil Eskimo kennt man ja. Und wir wollen aber dann auch nicht das gleiche oder da schlechtere Qualität anbieten, nur um dann preislich vielleicht auch mit dem Supermarkt mit denen mithalten zu können. Von dem her haben wir uns da jetzt einmal für einen Moment oder für die nahe Zukunft bewusst dagegen entschieden. Aber natürlich gibt es auch in dem ganzen Format Becher, wenn man sagt, man füllt vielleicht Becher so ab, wie man sich selber vorstellt, also mit dem gleichen Rezept, mit der gleichen Qualität, mit den gleichen Produkten drinnen und verkauft selber solche abgefüllte Becher in irgendeiner Form. Sowas ist natürlich schon möglich, aber wir haben jetzt nicht vor, im Supermarkt das zu machen. Nur dazu kommt ja, dass vielleicht in Innsbruck oder im Raum Tirol wird das ja in die Supermärkte vielleicht funktionieren, weil man Tomaselli ja kennt. Aber es ist jetzt sicher nicht von uns dann die Idee, dass man dann irgendwo in Wien oder in München im Supermarkt ist, weil dann geht es ja um ganz andere Sachen. Auf einmal, dann muss man da in München und in Wien vielleicht da eine Marke überhaupt an die Leute noch bringen. Da kennt das ja keiner. Und dann reden wir auf einmal nicht mehr von einer lokalen Eisdiele, die was da handwerkliches Eis produziert, sondern dann reden wir von einem riesen Unternehmen oder einem Konzern, der was da multinational Werbung machen sollte. Und von dem sind wir weit entfernt. Und ich glaube, da hat da keiner irgendwie in Anspruch oder in Willen, dass er überhaupt in die Richtung geht.
Wie läuft das in der Produktion ab? Also wie viel wird im Vorhinein produziert? Also wann wird das produzierte Eis in die Vitrine gelegt? Also wird das quasi am Tag davor produziert und man schaut einfach, wie ist das Wetter und dann produziert man mehr oder weniger? Oder wie ist das?
Ja, genau. Also so ähnlich ist es. Unsere Produktion ist generell 7 Tage die Woche offen. Das heißt, wir produzieren jeden Tag frisch. Wir liefern auch jeden Tag frisch. Und der Prozess ist eigentlich so, man macht einfach das Eis, also man hat einen gewissen Grundstock in seinem Gefrierhaus und meistens ist das genug, so sage ich mal, für 1-2 Tage. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass ein Eis frisch gemacht wird, sagen wir mal am Dienstag. Dann tun wir das Schockfrosten, das Eis, damit die Temperatur einfach stimmt und erhaltet. Und von da kommt es dann ins Gefrierfach. Und je nachdem, wie viel dann am Dienstag während dem Tag verkauft worden ist, liefert man das dann entweder am Mittwoch oder dann sonst am Donnerstag in die Filialen. Das heißt, meistens 1 oder 2 Tage, nachdem das Eis produziert worden ist, landet es in der Vitrine. Ist aber auch gewollt oder richtig so. Wir haben es auch manchmal gehabt, oder es gibt da immer noch manchmal den Fall, wenn einfach super schöne Tage sind und man einfach nicht nachkommt, dass man es am selben Tag noch in die Vitrine tut. Nur das Eis braucht eigentlich, oder ist in unserer Erfahrung auch besser, wenn es die Nacht im Frierhaus hat, dass du einfach die Temperatur genau durchs ganze Eis, also durch die 7,5 cm durch, die gleiche Temperatur setzt, dass man da genau vom Frierhaus die Temperatur hat. Und so ist dann das ganze Eis ja konstant und man kann die ganze Wanne eigentlich mit der gleichen Qualität, gleichen Temperatur und gleichen Konsistenz auch verkaufen. Das Problem ist oft, wenn man das frisch direkt von der Maschine reintut, ist das Eis noch viel zu weich. In der Vitrine kommt ja auch viel Luft zum Eis natürlich zu, das ist ja nicht geschlossen. Und dann wird es erstens einmal schwer sein, da eine Kugel rauszubringen und zweitens wird es dann einfach auf der Tüte mehr oder weniger zerrinnen. Von dem her ist auch nach dem Frierhaus eigentlich der Idealfall.
Genau. Produziert sie 24 Stunden?
Nein, tun wir nicht. Also wir produzieren von 8 in der Früh bis um 4 am Nachmittag. Und so geht sich das auch meistens aus. Natürlich, im Sommer kann es sein, dass man ein bisschen länger bleiben muss. Dafür, wenn es einmal regnet oder so, dann kann es auch sein, dass man einmal Mittag schon fertig ist. Von dem her gleicht sich das eigentlich relativ gut aus. Und es geht so raus, dass man nur am Tag eigentlich produzieren, ja.
Was ist so der Dauerrenner bei den Eissorten?
Ja, ist eine spannende Frage. Wir haben jetzt seit heuer nämlich auch mal ein System, wo wir wirklich objektiv die Daten, sage ich mal, auswerten, dass wir genau wissen, auf dem Gramm genau, welche Sorte produzieren wir wie viel. Und jetzt ist das nicht mehr nur subjektiv mit, was kommt uns vor, verkauft sich viel und was schmeckt uns irgendwo auch gut selber, sondern eine objektive Meinung. Und ganz, ganz weit vorne bei uns oder ganz vorne ist Tomaselli Spezial und weiße Schokolade Pistazie. Das Tomaselli Spezial ist unser Joghurt-Eis mit Passionsfrucht. Das war jetzt eben in unserem Empfinden über mehr als 10, 15 Jahre der Bestseller. Also seit 2010, seit wir das haben. Das war damals das WM-Eis 2010 und ist so super angekommen, dass wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie wieder einbringen. Und dann ist es halt das Tomaselli Spezial-Eis geworden. Und was aber eben ist jetzt seit 2, 3 Jahren, ist einfach ist der Pistazien-Trend und der Pistazien-Hype einfach voll kommen. Das heißt, weiße Schoko-Pistazie verkaufen wir inzwischen gleich viel eigentlich wie Tomaselli Spezial und auch reines Pistazien-Eis ist auch in die Top 3, Top 4 drinnen. Also, wenn man es von dem Aspekt sieht, ist der Geschmack Pistazie, weil wir da ja zwei Sorten haben, mit Abstand die Nummer 1 inzwischen eigentlich.
Macht ihr Marktumfragen oder sowas? Also fragt ihr Kunden oder potenzielle Kunden, was wünscht ihr euch oder was schmeckt euch oder was für Sorte wäre mal interessant?
Aktiv jetzt nicht. Ich sage mal so, die Leute, die was Ideen haben und sich mitteilen wollen, die machen das eh meistens in die Filialen. Also wir kriegen da schon sehr viele Vorschläge. Wir haben auch auf der Website einen kleinen Reiter, wo jeder Sortenvorschläge einreichen kann oder wo man auch so ein bisschen interaktiv Sorten selber gestalten kann. Und wir schauen uns das auch immer an und oft sind echt spannende Sachen dabei, wo wir sagen, das probieren wir aus, das tun wir ein. Aber sonst, sage ich mal, kriegen wir jetzt Feedback, welche Sorten gut ankommen und welche nicht. Meistens über unser Eis der Woche. Wir haben jede Woche ein Eis der Woche sozusagen, also eine neue Sorte und da probieren wir immer was Neues zu probieren. Also das haben wir eigentlich ganz, ganz selten, dass wir da irgendeine klassische Sorte reintun, sondern da probieren wir immer neue Rezepte und dann sieht man auch immer gut in der Woche, wie viel geht weg in der Woche von der Sorte. Und dann wissen wir genau, boah, hat super eingeschlagen, das müssen wir vielleicht irgendwann fix ins Sortiment bringen oder das probieren wir jetzt nochmal fix im Herbst zum Beispiel und wenn es dann da auch gut läuft, dann ist da immer so ein bisschen ein Wechselspiel, dass man sagt, ein Klassiker, den wir jetzt vielleicht schon seit 8 Jahren haben, der ist vielleicht inzwischen gar nicht mehr so beliebt, weil der Trend sich jetzt einfach oder der Geschmack von den Leuten in eine andere Richtung schiebt und so kriegt man das einfach bei die Eis der Woche immer super mit, was da gut läuft und was vielleicht manchmal haben wir auch Sorten, wo man sagt, das ist jetzt nicht so eingeschlagen, da sind wir vielleicht zu früh vom Trend her noch oder das trifft einfach den Geschmack von den Leuten nicht sowas.
Was wäre das zum Beispiel? Also was für Eis gibt's, wo du überzeugt warst von dem Eis?
Ja,
liegt jetzt irgendwo im Lager.
Ja, im Lager liegt es da nicht. Also dass wir natürlich sehen, wie viel geht weg am Vortag, produzieren wir dann auch dementsprechend weniger. Aber ich glaube, eins, was in der Firma immer so ein bisschen als Spaß verwendet wird, ist das Matcha-Eis. Das haben wir 2016, glaube ich, gemacht. Und inzwischen eben sind wir schon wieder so ein bisschen am Spaßen. Inzwischen kann es vielleicht sogar laufen, aber damals waren wir, glaube ich, einfach viel zu früh für das. Das ist überhaupt nicht gegangen. Auch Avocado-Minze haben wir damals gemacht. Das war so, also Richtung Gemüse manchmal auch, was in andere Städte wie Wien oder da in Belgien damals auch boomen, die Sorten, ja. Und das hat bei uns gar nicht hingehauen. Und ich glaube, das Letzte, oder seit ich jetzt auch aktiv im Unternehmen bin, wir haben letztes Jahr zum Vatertag ein Biereis gemacht mit Zillertalbier, wo wir in der Produktion alle gesagt haben, schmeckt mega, also war wirklich gut. Also als ob man ein Bier, aber mit dem Kühlen, mit dem Eis-Sorbet-Effekt, das war richtig gut. aber das ist, haben sich die Leute nicht drüber getraut dann beim Bestellen. Wir haben dann schon immer angeboten, eine Kostprobe, aber sie haben sich dann nicht zu, drüber getraut, beim Besuch in der Eisdiele da jetzt auf eine Tüte oder in einem Becher ein Biereis zu bestellen. Das haben wir schade gefunden, aber natürlich dann, ja, merkt man auch, war vielleicht eine Spur zu ausgefallen, oder jetzt sage ich, für einen Tag so ein Special tut das ja gar nichts, aber ja, ist nicht so ankommen, wie wir uns das erhofft hätten.
Welches Eis würdest du gerne mal produzieren, aber du hast dich bisher noch nicht getraut?
Ist eine gute Frage, weil das meiste eben, was wir machen wollen, machen wir schon. Was aber witzig ist, was wir noch nie gehabt haben, oder sage ich jetzt die letzten 15 Jahre nicht gehabt haben, ist ein reines Joghurt-Eis, wo wir, sage ich jetzt mal, die jüngere Generation im Unternehmen, aber sagen, das wollen wir unbedingt, weil uns schmeckt das einfach so ein gutes, leicht säuerliches Joghurt einfach. Durch das, dass wir aber, ja, 3 bis 4 Joghurtsorten so schön in der Vitrine haben, hat es da immer geheißen, ein Fünfte, da finden wir jetzt keinen Platz. Und auch selber haben wir dann nie den Entschluss getroffen, dass wir gesagt haben, doch, wir ziehen das durch, sondern haben wir gesagt, ja, stimmt schon, irgendwie brauchen wir uns da nicht, aber das ist sicher noch das auf der Liste, wo wir gesagt haben, so ein richtig gutes, perfektes Joghurt-Eis, das wollen wir unbedingt noch einbringen. Klingt jetzt sehr basic oder klingt ja überhaupt nicht spannend, aber ist, glaube ich, ein Geschmack, das passt zu jeder anderen Kugel dazu. Also das ist ein super Eis, was man da kombinieren kann. Und durch das, dass wir eben so einen Klassiker noch nie gehabt haben, wollen wir den dann natürlich umso besser machen, wenn wir ihn dann umsetzen. Weil das wäre was, wo wir uns dann denken, das bleibt dann eventuell auch in der Vitrine.
Also was du jetzt gerade angesprochen hast, stimmt, man muss ja eigentlich schauen, was kombiniert sich gut zu einer zweiten Kugel, weil im Endeffekt will man ja pro Kunde am meisten verdienen und das geht halt dann über mehr Kugeln.
Ja, ja, logisch. Also ich meine, es ist nicht so, glaube ich, dass man da die Kunden mit den Sorten irgendwie beeinflussen kann, dass sie zwei nehmen. Aber natürlich, je mehr gute Geschmäcker man hat, desto eher, glaube ich, wollen die Leute auch was zweites ausprobieren. Bei 24 Sorten, sage ich mal, wird es für jeden irgendwo eine Kombination geben. Also da macht es jetzt gar nicht so viel aus, ob man das mehr oder weniger tun. Aber natürlich schaut man, dass man irgendwo ein ausgewogenes Verhältnis aus Fruchteisen hat, die was ja vegan auf Wasserbasis sind. Nusssorten, also wo man einfach Leute, die was den nussigen Geschmack haben, gut abholt und dann aber auch eben das Joghurtige, cremige, schokoladige, also man will jetzt auch nicht irgendwie 12 Schokoladensorten drinnen haben, also von Nutella, Oreo und Schoko alles, sondern irgendwo soll es eine Balance sein, dass jeder auf seinen Geschmack kommt und da schauen wir auch immer, dass es da ein bisschen eine Fruchtsorte mal ausgeht, dass man eine neue Fruchtsorte reintut oder zum Beispiel im Herbst jetzt, wo es kälter wird, ein bisschen weniger von den erfrischenden Fruchtsorten, dafür vielleicht einmal mehr was Schokoladiges oder schwereres Eis einbaut, dass man da immer ein bisschen saisonal das reinpasst. Ja.
Was macht ihr eigentlich im Winter?
Eine gute Frage. Wir haben den Glühweinstand beim Fischerhäusl. Das heißt, eigentlich der Großteil vom Team, vor allem jetzt wir, sage ich dir, was ja von Büroproduktion sind, wir kümmern uns da voll um den Glühweinstand. Die Eisdielen haben wir haben untervermietet sozusagen die Eisdielen. Es geht ja dann auch ab Februar meistens schon wieder los. Und heuer probieren wir aber das erste Mal, dass das da in dem Podcast erwähnt wird. Heuer probieren wir das erste Mal in der Produktion am Backersee ein Winterkonzept zu machen. Da wollen wir Freitag, Samstag, Sonntag mit einem Konzept für den Winter aufsperren. Selber ein Produkt, was wir jetzt noch nicht kommuniziert haben, immer ein Produkt, selber produzieren, frisch produzieren, kann schon sagen, frisch backen und da anbieten. Und da probieren wir uns jetzt mal ein bisschen drüber, wie das im Winter funktioniert. Und muss auch sagen, wir sind jetzt im Team, haben wir uns ein bisschen nicht neu aufgestellt, aber wir haben jetzt ein paar Leute noch ins Team dazu gekriegt. Und jetzt haben wir einfach auch die Ressourcen und auch die Zeit, dass man solche Projekte angehen kann. Vorher war es einfach unmöglich, dass man neben dem Glühwein stand, weil dann wird der Tag von 6 in der Früh bis um 1 die Nacht gehen, das wird sich nicht ausgehen. Und so haben wir jetzt gut aufgestellt, dass jeder seine Verantwortungen hat und dass man da, glaube ich, mit einem coolen, jungen Team auch neue Ideen umsetzen können.
Wie viele Leute seid ihr?
Im Büro Vollzeitangestellte, also Büroproduktion, ich sage alle, was Vollzeitangestellt sind wir um die 16, 17. Und im Sommer sind wir schon bis zu 40, 50 Leute, die was Eis verkaufen. Natürlich, da sind viele, die was 12 Stunden arbeiten, viele, die was nochmal 20 Stunden arbeiten. Also bei uns können sich alle im Verkauf sozusagen aussuchen, wie viel und wann sie arbeiten. Bei uns wird jede Woche ein neuer Dienstplan gemacht, wo sozusagen auf die Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird. Und ich glaube, anders würde es ja gar nicht mehr gehen, dass man dann so viele junge Leute anstellen könnte, weil die ja alle andere Kurse, andere Interessen und Freizeit haben. Und so summiert sich das und Vollzeit eben ist bei uns die Produktion, die Filialleitungen, Büro und wir haben auch noch den Betrieb, die Speckeria in der Altstadt, wo wir einen Speckladen haben und da haben wir auch Vollzeitangestellte noch drinnen, die was aber das ganze Jahr dann in der Speckeria arbeiten.
Ist es geplant, dass es noch weitere Geschäftsfelder gibt, so wie die Speckerie, dass dann einfach und jetzt dieses neue Konzept im Winter, dass es noch weitere Geschäftsfelder gibt?
Ich sage jetzt einmal so, es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt aktiv da schnell auf der Suche sind, so schnell wie möglich irgendwie zu wachsen oder da das nächste und das nächste dazu zu kriegen. Aber natürlich, so wie es, glaube ich, von Tag 1 im Unternehmen war, wenn es irgendwo eine gute Chance ergibt, wo man sagt, man steht voll dahinter, man traut sich zu, das in gleicher Qualität umzusetzen, dann wird man die Chance, glaube ich, auch irgendwo ergreifen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt aktiv auf der Suche sind. Gerade jetzt eben mit dem Winterkonzept oder auch für das nächste Jahr beim Eis haben wir schon ein, zwei spannende Sachen nur, aber die sehen wir jetzt gar nicht, oder ich sehe die jetzt gar nicht groß, als dass man da jetzt eben neue Filialen aufmacht oder dass man da jetzt wahnsinnig das erweitert, sondern einfach, dass man das Angebot, sage ich, ein bisschen breiter aufstellt, eben mit einem Winterkonzept vielleicht oder auch einfach das Ganze, was man hat, da als Produkt Eis weiterentwickelt, ein bisschen breiter wird, wie wir eh schon auch manchmal thematisiert haben, vegane Eissorten nochmal verbessern, auch vegane unter Anführungszeichen Milcheissorten anzubieten und dass wir einfach unser Sortiment da auch mal perfektionieren irgendwo und dann kann man sich auch überlegen, langfristig will man wachsen oder sagt man eigentlich eh, man ist sehr zufrieden mit dem und schaut einfach, dass man das so gut wie möglich führen kann. Aber es, ja, es ist ja nicht so nur, weil was jetzt im Moment sehr gut funktioniert, dass das dann garantiert ist, dass es immer funktioniert, sondern man muss ja auch immer voll dabei bleiben, dass das auch so bleibt und dass man dann nicht irgendwo den Fokus aus den Augen verliert.
Wie blickst du in die Zukunft bezüglich zuckerfreien Eis?
Ja, spannende Frage, ist eben auch ein Thema, wo wir viel geredet haben. Unser Credo ist eigentlich immer gewesen, dass Eis ein Genussmittel ist und dass man Eis sozusagen auch bewusst genießen soll. Man muss nicht jeden Tag 5 Kugeln essen und in gewissen Maßen ist ein Eis eben ein Genussmittel, was Freude macht und was einem den Tag versüßen soll. Trotzdem sind wir inzwischen so weit, dass die Nachfrage immer wieder kommt. Leute, die was auch sehr gesundheitsbewusst ernähren, also wir kriegen da die Anfrage von viel Protein im Eis, kein Zucker, bis hin zu Hundeeis, bitte kein Zucker, bis hin zu natürlich Diabetiker, was einfach, was vielleicht auch die wichtigste Zielgruppe da ist, die was einfach den Zucker nicht essen wollen oder dürfen auch. Und wir sind jetzt auch so weit, dass es wirklich zuckerfreie Sorten gibt, die was wir bei uns in der Produktion probiert haben, wo man nicht schmecken wird, dass die zuckerfrei sind. Also die schmecken ganz gleich wie ein anderes Eis. Wir haben jetzt da heuer im Herbst die ersten Tests gemacht, sind jetzt noch so ein bisschen am Überlegen, welche Sorten dann auch die richtigen sind, also welche Geschmäcker will man dann auch zuckerfrei anbieten und werden dann sicher nächstes Jahr auch erstmals ein zuckerfreies Eis bei uns anbieten, aber eben nur, weil die auch genau so gut schmecken wie anders Eis. Das heißt, das könnte jemandem blind geben zum Essen und natürlich Geschmackssache immer, ob einem jetzt die Sorte schmeckt oder nicht, aber es wird, glaube ich, keiner auf die Idee kommen zu sagen, das schmeckt man nicht, weil da kein Zucker drinnen ist, weil man es einfach nicht rausschmeckt. Von dem her ist das sicher ein spannendes Feld, aber im Großen und Ganzen, wir haben 24 Sorten in der Vitrine und der große Großteil von den Sorten wird immer ein Genussmittel bleiben, wird einfach ein Eis sein mit klassisch, wo Milch drinnen ist, wo Sahne drinnen ist und das, was man auch so genießen kann. Und aber eben, man soll auch nicht, oder wir wollen auch nicht aus die Augen verlieren oder wollen da auch nicht die Entwicklung verschlafen, dass man eben vegane, zuckerfreie hier und da mal zusätzlich anbietet. Also das wird ein Zusatzangebot sein, sicher nicht das Hauptangebot, aber wir wollen da auch den Trend mitgehen und da so gut wie möglich dann in die Sparten Eis machen.
Wie geht dein Vater mit der Veränderung um? Weil im Endeffekt, der ist ja wirklich mit dem typischen Eis nur groß geworden und ab und zu denke ich immer, wenn es so viele Restaurants gibt oder so Kuchen, Cafés, Konditoreien etc., wo es veganen und zuckerfreien Kuchen gibt, die wären vor 20 Jahren, hätten die noch 2 Wochen wieder zusperren können, weil niemand reingegangen wäre. Und diese Veränderung zu erleben, wie geht das im Familienunternehmen? Also wie ist das jetzt für deinen Vater auch noch Eis?
Ja, also das ist sehr spannend. Natürlich gibt es da vielleicht dann manchmal weniger Verständnis oder der Papa ist dann nicht der, was dann in der Produktion steht und mit uns dann die Sorten entwickelt, weil er einfach sagt, dass er hat eben, wie gesagt, früher, wie du gesagt hast, die klassischen Eissorten, das hat und funktioniert ja immer noch super und da muss er sich jetzt nicht dann antun und dann noch was Neues machen. Genauso auch vielleicht in der Produktion bei uns ist das nicht immer das Lieblingsthema, wenn man jetzt anspricht, jetzt probieren wir da ein neues veganes oder ein neues zuckerfreies Eis. Trotzdem aber vertrauen sie uns, ich sage immer die junge Generation im Unternehmen, weil wir jetzt doch 3-4 Leute sind, die was dann da ähnliche Vorstellungen haben, vertrauen sie uns da genug und wenn man dann am Ende sieht, dass das Eis, am Ende wird immer der Geschmack dann entscheiden und wenn man das dann am Ende probiert und sagt, wohl, das schmeckt eigentlich gut, dann bieten als oder es steht da der Papa voll dahinter und sie sehen natürlich auch, oder man sieht es sehr bei der Nachfrage in die Geschäfte, dass gerade in die Filialen in der Stadt, wo viel junge Leute, viel Studenten und auch viel Touristen sind, die was das aus anderen Städten schon kennen, da ist einfach die Nachfrage da und deswegen machen wir das ja. Also wenn das überhaupt niemanden interessieren würde und kein einziger das vegane Eis wollen würde, dann würde es ja keinen Grund geben, warum wir das anbieten. So aber sagen wir, wir haben ein super Produkt, das schmeckt gut und das bieten wir gern an. Natürlich, was auch da dazu kommt, das ist für uns ja viel, sage ich mal, viel teurer, auch veganes Eis anzubieten. Da sind viel mehr Ersatzprodukte von Milch oder von Sahne drinnen, viel komplexere Rezepte, damit man da auf die Qualität kommt. Wir machen das aber auch trotzdem nicht teurer, weil wir einfach bewusst sagen, wir stehen ja da dahinter, wir wollen das ja einem Kunden näher bringen und wir wollen da jetzt nicht irgendwie auch das dann wieder teurer machen, was dann wieder ein Grund ist für die Leute zu sagen, ah, vielleicht brauchen wir das doch nicht oder so, sondern ja, wir stehen hinter dem Produkt, wir haben da Rezepte, wo wir sagen, die schmecken mindestens gleich gut wie eine normale Sorte und von dem her kann man das mit gutem Gewissen anbieten und wenn man dann eben sagt, die Qualität stimmt, dann ist einem Unternehmen, egal ob das da der Papa oder in der Produktion unsere Leute sind, steht da jeder dann auch dahinter, wenn das Eis gut schmeckt da, ja.
Macht ihr die Blindtests nur im Betrieb selber oder auch mit eventuellen Kunden oder Passanten, die was zum Beispiel beim Tomaselli Eis am Baggersee vorbeigehen?
Teils. Also ich sage mal so kleinere Feinheiten, wo es jetzt gar nicht um viel geht, die machen wir einfach im Internen, die tun wir einfach selber probieren und selber abstimmen dann. Wenn es jetzt um größere Sachen oder sage ich mal größere Rezeptänderungen oder wo man zum Beispiel beim Karamell ist immer so ein Thema, süß oder salzig, wenn es da wirklich so krasse Unterschiede gibt, dann schauen wir schon, dass da Leute entweder die was zufällig in der Filiale sind oder mit so Testessen wirklich da Feedback einholen. Was aber in dem Zusammenhang auch spannend ist, wenn wir jetzt so ein Eis, sagen wir, salzige Karamell probieren und sagen, schmeckt uns allen gut, wir entscheiden uns jetzt intern trotzdem für Süße, aber das Salze ist ja trotzdem ein super Eis, halt nicht unser Karamelleis, aber ein salziges Karamelleis, dann gehen wir das trotzdem für einen Tag einmal in die Vitrine und dann hören wir einfach von den Leuten, was da als Feedback ist, schreiben das dann an als salziges Karamell und dann sieht man ja eh, kaufen das viele, kaufen das weniger im Verhältnis und dann kriegt man von daher wieder eigentlich ein gutes Feedback, ob die Leute an so einer Sorte überhaupt Interesse haben oder nicht.
Wir nähern uns dem Ende, ich habe noch 3 Fragen an dich, Benedikt. Die erste Frage ist, welche Innovation würdest du gerne noch ins Unternehmen bringen?
Ich glaube, Innovation mag vielleicht das falsche Wort sein. Für uns im Familienunternehmen ist es sicher Innovation, aber das sind gewisse Strukturen, Meetingstrukturen, wo man einfach sagt, es passiert nicht wie, das glaube ich in vielen Familienunternehmen ist, es passiert nicht alles zwischen Tür und Angel, wo man sagt, jetzt ist man beim Abendessen und man redet eh wieder nur ums Unternehmen oder man ist beim Mittagessen von der Firma und eigentlich statt, dass man nochmal mit der Familie zusammenhockt, redet man wieder nur ums Unternehmen, sondern dass man sagt, man hat klare Zeiten, wo man sich zusammensetzt, wo sich Familie und Mitarbeiter auch zusammensetzen an einem Tisch und wo man dann einfach nach einer klaren Struktur gewisse Punkte abarbeitet, weil ich glaube, sonst ist es auch sehr schwer für die Mitarbeiter in unseren Unternehmen, vor allem die im Büro, die was auch, sage ich, wichtige Entscheidungen treffen müssen, die sind da oft gar nicht so 100% im Bilde, weil man telefoniert ja, sage ich, quasi jeden Tag einmal mit seinen Eltern, vor allem wenn man zusammenarbeitet, dann ruft man einfach an, weil die Mama vielleicht meinen Sohn abholt und dann redet man aber doch nur, dass jetzt vielleicht 2 Dienste abgesagt werden und dann war es das im Büro keiner. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die familiäre Ebene dann auch unserem Personal mitvermitteln kann und dass man sich da alle zusammen offen auf den Tisch setzen, weil sonst fühlen die sich, glaube ich, sehr oft so, das sind die Infos, was nur die Familie hat und was die da in ihrem Kreis ausmachen und ein bisschen was sickert dann zu uns durch und mit dem müssen wir arbeiten. Von dem her, das ist ja überhaupt nicht bewusst so, sondern das passiert einfach so, weil man eben mit der Familie sehr informell über alles einfach reden kann. Und da will ich schon, dass jeder da die gleichen Infos hat und dass wir einfach alle zusammen im Team dann auch gemeinsam an Themen arbeiten können und dass da jeder die gleichen Voraussetzungen hat.
Wie komplex oder wie schwer ist das Eisgeschäft? Weil im Endeffekt verkauft man Glücksmomente. Also ja. Ich denke mal, viel besser geht's ja gar nicht. Aber wie schwer und wie komplex ist es tatsächlich?
Beides. Also einerseits ist es sehr einfach im Sinne dessen, dass jeder Eis kennt. Die meisten Leute, egal in welcher Altersklasse, egal von welcher Herkunft, die mögen Eis und denen kann man immer lächeln ins Gesicht zaubern mit Eis. Andererseits ist es schon ein komplexes Produkt. Man ist da im Gefrierbereich eben, also minimale Temperaturunterschiede machen beim Produkt sehr viel Eis, also aus das Wetter draußen, wenn so mal die Wetterumschwünge, was wir jetzt haben, das merkt man sehr in der Produktion beim Eis, da muss man sich immer wieder neu drauf einstellen und was natürlich der größte Punkt ist, man hat die Filialen offen im Sommer, sage ich, von 9 in der Früh bis Mitternacht in der Maria-Theresien-Straße, voll mit Personal besetzt, die was alle motiviert sein und arbeiten wollen, weil sie gesagt haben, an dem Tag nehmen wir mal Zeit eben zum Arbeiten, dann werden sie da eingeteilt. Und dann ist ein Regen und 8 Grad, so wie wir es jetzt heute auch haben. Und dann muss man wieder die Mitarbeiter teilweise absagen oder teilweise andere Aufgaben finden oder teilweise sagen, einen Dienst verschieben auf den nächsten Tag. Und das ist dann schon sehr komplex. Und dann reißt es vielleicht wieder mal auf und dann ist die Filiale komplett unterbesetzt. Also das ist schon sehr komplex, wie man da das Personal und da wie viel Eis zu machen ist, wie man da einen Durchschnitt oder eine grüne Mitte findet, dass das für alle passt und dass einerseits alle auf ihre Stunden kommen, andererseits aber auch keiner, die wollen dann auch nicht da zu fünft umstehen und es gibt nichts zum Tun. Das ist sehr frustrierend. Von dem her ist man da sehr abhängig vom Wetter. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, auch die Einstellung, man kann das Wetter eh nicht verändern. Das heißt, mit dem muss man leben, mit dem lebt man und auf das muss man uns einstellen und dann so gut wie möglich damit umgehen und mehr kann man eigentlich nicht tun.
Wie sieht jetzt die Lösung aus? Also jetzt gerade in dem Bereich mit den Mitarbeitern, dass jetzt zum Beispiel Überbesetzung ist, also wie schaut die Lösung aus?
Es ist eine tägliche Neuevaluierung, sage ich. Also man schaut jeden Tag in der Früh, setzt man sich hin, schaut sich die Dienste an und entweder man muss gewisse Dienste absagen, also im Sinne von Absagen heißt das ja nur, dass die Stunden dann später halt kriegen an einem anderen Tag, wo es vielleicht volle sonnig ist. Oder man sagt, heute bleiben wir bewusst zum Beispiel heute Shopping Night, obwohl schlechtes Wetter ist, bleiben wir eigentlich bewusst in der Vollbesetzung, weil wir erhoffen oder warten, dass am Abend dann doch viel los ist. Oder man sagt, man findet Alternativaufgaben, wie zum Beispiel jetzt tun wir selber Waffeln backen und Waffeln formen oder wir tun manchmal Gutscheinkarten sortieren oder haben heuer T-Shirts oder so verkauft, wo man dann einfach die Mitarbeiter, die was eigentlich zum Eisverkaufen da sind, wo man die dann auch aktiv in andere Bereiche mitnimmt oder am Baggersee zum Beispiel geben wir denen manchmal dann Einschulungen, wie tut man richtig Milch schäumen und Kaffee machen. Man probiert dann die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Aber ich glaube, wenn jemand da die richtige finale Lösung hat, wie man mit sowas umgehen kann, dann bin ich da gern offen für Tipps oder für Feedback. Also ist eben wie gesagt ständig neu zum Bewerten.
Bevor die letzte Frage kommt, stehst du selber noch hinter der Vitrine?
Ja, also ich glaube, jeder, der was bei uns manchmal auf Eis vorbeikommt, der wer den Papa sehen, der wird mich sehen, der wird meine Freundin Johanna sehen. Generell jeder, der was bei uns im Büro arbeitet, auch die neuen Mitarbeiter, was wir jetzt haben, die können alle Eis verkaufen und tun das auch alle. Es ist nicht so, dass wir jetzt dann dreimal die Woche eine fixe Schicht übernehmen, aber es kommt natürlich oft einmal vor, dass eine Stunde vor dem Dienst jemand anruft, der ist krank oder hat einen Radlunfall gehabt und dann nutzt es nichts anderes, als dass man selber reinsteht. Oder gerade an die Tage wie heute, wenn ein schönes Wetter ist, Shopping Night, oder wenn am Baggersee im Frühjahr die ganzen Spaziergänger kommen, wo man noch nichts anderes eigentlich tun kann, außer spazieren und Eis essen, dann stehen wir eigentlich immer selber hinter der Vitrine. Tun es aber auch gern, weil man kriegt viel von den Kunden mit. Es macht auch Spaß, sage ich, mir macht es viel Spaß, wenn man einfach manuelle Arbeit hat, wenn man den Ausgleich einfach hat. Man kriegt immer wieder viel mit. Egal, ob man dann mitkriegt, das Eis ist vielleicht ein bisschen zu hart, da müssen wir mal beim Rezept reinschauen. Oder dass man sieht, boah, die Kunden essen auf einmal alle die Sorte. Das habe ich gar nicht so am Schirm gehabt, dass das so beliebt ist. Man nimmt einfach viel mit. Und natürlich auch ist man die Mitarbeiter gegenüber, das glaube ich einerseits schuldig, dass man da mithilft. Und andererseits kommt es, glaube ich, auch irgendwo gut an. Und man tut es auch gern, dass man da als Team dann zusammenhilft. Wir sind da viele im gleichen Alter, sage ich auch, die was bei uns arbeiten und ich. Und da hat man dann einfach ein nettes Miteinander und einfach immer einen lustigen Arbeitstag.
Ja. Schön. Cool. Die letzte Frage, Benedikt. Was möchtest du noch sagen?
Ja, danke mal für die Möglichkeit von dem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist ja jetzt verflogen quasi. Und ja, mich würde es einfach freuen, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn es irgendwo Feedback, egal in welche Richtung, oder auch Fragen zum Thema Eis gibt oder eben auch Sortenvorschläge. Also ich bin eigentlich immer offen zu diskutieren, zu reden, neue Ideen, neue Innovationen, was sich Kunden immer schon zum Thema Eis gedacht haben. Einfach gern melden und mir Bescheid geben und dann kann man da gern drüber quatschen.
Schön. Vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend. Dir weiterhin alles Gute. Viel Glück heute bei der Shopping Night und hat mich sehr gefreut.
Und danke.
Vielleicht bis demnächst wieder.
Gern.
Ciao, ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.